Hören Sie nun Evangelist Wallace Smith. Eines, was ich schätze an den Predigten vom Hauptbüro, ist es, dass sie uns helfen, ein größeres Gesamtbild zu sehen. Jede Gruppe, die versucht, etwas zu erreichen, braucht jemanden, der jedem Einzelnen hilft im Team, sich auf ein größeres Gesamtbild zu konzentrieren. Was tun wir wirklich hier? Was versuchen wir zu erreichen? Warum sind wir hier? Und die Predigten vom Hauptbüro helfen den örtlichen Gemeinden, dieses zu erreichen. Wir hatten tatsächlich schon Predigten mit dem Titel Das große Gesamtbild. Und auch einer unserer Filme hinter dem Werk hatte den Titel Das große Gesamtbild. Ich glaube jedenfalls, das war der Titel. Ich hätte mich überzeugen sollen. Aber ich erinnere mich, wie Herr Richard Ames seine Ansprache aufhörte mit den Worten Das große Gesamtbild. Und so konzentrieren wir uns auf solche Dinge und wir sollten es auch tun. Und wir haben große Bilder vor unseren Augen gemalt in Bezug auf das Werk, das wir versuchen zu tun. In Bezug auf den Zweck des menschlichen Lebens, den Zweck der Kirche. Aber gleichzeitig wollte ich mit dieser Predigt nicht einfach etwas hinzufügen, weil diese Predigten schon so gut sind. Aber was ich aus meiner eigenen Erfahrung erleben konnte, ist, dass viele, die letztlich die Kirche verlassen, es tun, weil plötzlich etwas in ihrem Leben eintritt, was sie bewegt, etwas anderes zu tun. Sie wollen nicht mehr länger ein Teil dessen sein, was Gott tut. Und ich würde viele von diesen charakterisieren, offen gesagt sogar alle, die ich kenne, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, aber alle diese Leute haben eine Krise darin, das große Gesamtbild zu sehen. Irgendetwas geschah in ihrem Leben, etwas kam in ihren Sinn und plötzlich sehen sie nicht mehr das große Gesamtbild. Und ich habe viel darüber nachgedacht, was sind die Hindernisse, die wir erleben können, Hindernisse, die uns daran hindern, das große Gesamtbild zu sehen. Welche Dinge können in unserem Leben eintreten? Welche Einstellungen können wir bekommen? Welche Umstände können geschehen, die zu Hindernissen werden, um einen größeren Zusammenhang zu sehen? Und so möchte ich heute darüber reden und ich möchte es tun, indem ich eine Metapher verwende. Stellen Sie sich vor mit mir, Sie wären eine Ameise, die auf dem Bild der Mona Lisa herumkrabbelt. Und ich habe versucht, ein Gemälde zu nehmen, mit dem sich alle identifizieren können. Und ich glaube, die Mona Lisa ist ein gutes Bild dafür. Vielleicht gibt es auch manche, die sagen, Mona was? Wovon reden Sie? Und Sie sollten nicht während der Predigt mit Ihrem Handy beschäftigt sein, aber vielleicht können Sie 30 Sekunden googeln, wie das Bild der Mona Lisa aussieht, wenn Sie nicht sicher sind. Es ist ein berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci. Und manche Verschwörungstheoretiker glauben, er hat ein Bild von sich selbst gemalt, es nur in weiblichen Zügen gemalt. Ich weiß nichts darüber, aber eines Tages kann ich ihn vielleicht fragen. Aber es ist ein sehr berühmtes Gemälde einer Frau. Und stellen Sie sich vor, eine Ameise zu sein, die auf diesem Gemälde der Mona Lisa herumkrabbelt. Das stört das Gemälde nicht. Stellen Sie sich einfach vor, Sie wären eine Ameise, die auf diesem Bild herumkrabbelt. Und ich möchte diese Metapher gebrauchen, um etwas herüberzubringen, was für Hindernisse es geben könnte, um das große Gesamtbild zu sehen. Das ist mein Ziel heute. Ich möchte dieses imaginäre Szenario verwenden, um ein paar Hindernisse zu beschreiben, die wir erleben können als Einzelpersonen, wenn wir doch versuchen, das große Bild zu sehen. Und so ist der Titel der Predigt heute Hindernisse beim Sehen des großen Gesamtbilds. Hindernisse beim Sehen des großen Gesamtbilds. Das erste Hindernis beim Sehen des großen Gesamtbilds: Stellen Sie sich also vor, Sie krabbeln als Ameise auf dem Bild der Mona Lisa. Sie sind nur eine Ameise. So gibt es also Zeiten, wenn Sie auf dem dunklen Teil des Bildes herumkrabbeln, sagen wir, Sie krabbeln auf dem Haar herum. Und es gibt Zeiten, wo Sie auf dem Gesicht herumkrabbeln. Dieser Quadratzentimeter hat also Fleischfarbe und ist heller. Und wenn Sie ihr über die rechte Schulter blicken, dann gibt es dort einen Fluss und vielleicht sind Sie gerade auf diesem Quadratzentimeter und der ist blau. Ein Hindernis dabei, das große Ganze zu sehen, das gesamte Bild, ist, dass wir manchmal denken können, der Quadratzentimeter, auf dem wir uns gerade befinden, ist die Farbe des gesamten Bildes. Wir können so voreingenommen sein mit genau diesem Quadratzentimeter. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Ameise und krabbeln auf Ihrem Haar herum, und das ist schwarz. Und so glauben Sie, das gesamte Bild ist schwarz. Ich krabble auf einem großen schwarzen Bild herum. Eine andere Ameise steht vielleicht gerade auf dem Wasser. Und sie sagt, ich schaue um mich herum und alles ist blau. Ich bin auf einem riesengroßen blauen Bild. Und eine andere Ameise ist auf einem grünen Fleck und sagt, ich weiß nicht, worüber ihr sprecht, das ist ein riesengroßes grünes Bild. Manchmal können wir also das gesamte Bild dadurch definieren, wo wir uns gerade befinden, anhand der Umstände unseres Quadratzentimeters. Und wir haben ein paar biblische Personen, die damit ein Problem hatten. Schauen wir uns nur eines davon an und schlagen auf 1. Samuel. 1. Samuel, Kapitel 13. In 1. Samuel, Kapitel 13 lesen wir die Geschichte von Saul, König Saul. Und früh während seiner Regierungszeit gab es eine Gelegenheit, Israel von den Philistern zu befreien. 1. Samuel, Kapitel 13, beginnen wir ab Vers 3. Hier heißt es, 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 3, da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in Gibea war. Und die Philister hörten, dass die Hebräer abgefallen waren. Saul aber hatte die Posaune blasen lassen im ganzen Land. Und ganz Israel hörte. Es gab einen Aufruf zum Widerstand. Das war ein entscheidender Moment. Hier war es eine Gelegenheit, etwas Großes zu bewirken. Für Israel. Vers 4. Und ganz Israel hörte, Saul hat die Wache der Philister erschlagen und Israel hat sich in Verruf gebracht bei den Philistern. Und alles Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres, und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Aven. Dies war ein großer Aufmarsch. Man kann es mit heutigen Verhältnissen vergleichen mit einem Angriff auf eine Supermacht, während vergleichsweise die Hebräer nichts waren. In anderen Passagen heißt es, dass Saul ein Schwert hatte und sein Sohn Jonathan hatte ein Schwert und im Wesentlichen hatten die anderen einfach Holzspeere. Und sie standen einer Supermacht gegenüber, die im heutigen Vergleich etwas wie Panzer hatten und Raketen. Und sie hatten Holzstäbe, die sie zuspitzten und sie sagten sich, Mann, das ist aber großartig hier. Nein, im Wesentlichen war es genau das Gegenteil von dem, was sie dachten. Sie schauten sich ihre Holzspeere an und schauten sich die Kriegswagen und die Gespanne der Philister an und so dachten sie nicht, dass es großartig sei. Schauen wir Vers 6 an. Als aber die Männer Israel sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Sie waren zu Tode erschrocken und sie dachten bei sich, was hat dieser Mann getan? Er hat in dein Wespennest gestochen. Ohne besonderen Grund werden wir jetzt sterben. Vers 7. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furzen des Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Sie waren zu Tode erschrocken. Er hatte keine Armee von tapferen, verwegenen Männern. Er hatte eine Armee von Männern, die man heute vielleicht zynische Realisten nennen würde. Vers 8. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Saul sieht also um sich und er sieht, dass Leute ihn verlassen. Ich stelle mich dieser großen Armee gegenüber und das ist alles, was ich habe. Aber sie bleiben noch nicht einmal. Er macht vielleicht eine Zählung und sagt, gut, wir haben 700 Leute. Und während er so bei sich spricht, sagt er, irgendwas sieht anders aus, zählen wir noch einmal. Und ja, jetzt sind es nur noch 650. Wir haben uns verzählt beim ersten Mal, zählen wir einfach noch einmal. 620. Nun, das sieht irgendwie nicht gut aus. Und so verlor er fast jede Minute mehr Leute. Und er wartete auf Samuel, dass dieser kommen würde. Denn sie wollten Gott ein Opfer darbringen, aber Samuel kam nicht. Und wie es manchmal so ist, dass Kinder dies als Entschuldigung gebrauchen, um etwas Schlechtes zu tun, wenn die Eltern noch nicht da sind. Sie kommen später und so tun sie etwas Schlechtes, aber dann, während sie das tun, kommen plötzlich die Eltern. Und genau das ist hier auch geschehen. Das heißt in Vers 9, da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer, denn die Menschen flohen. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es war nicht rechtens, dass er das tun durfte. Saul hatte von Gott keine Autorität erhalten, dieses Brandopfer darzubringen. Vers 10, als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Das ist genau das, wie es im richtigen Leben auch passiert. Kinder, ihr könnt erwarten, dass so etwas passiert. Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Saul muss wohl gesagt haben, oh, da kommt Samuel, versteckt schnell alles. Ah, Samuel, so toll, dich zu sehen. Ich freue mich so, dich zu sehen. Aber tatsächlich war er nicht besonders erfreut, ihn zu sehen. Vers 11, Samuel aber sprach, was hast du getan? Er wusste, dass etwas geschehen war. Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Saul war verängstigt durch die Umstände. Er sah, dass er nicht viele Leute um sich hatte. Und die Menschen, die er hatte, verließen ihn auch noch, einer nach dem anderen. Und das Gesetz Gottes, das ihm verboten hatte, Brandopfer darzubringen, war plötzlich nicht mehr existent für ihn. Und so handelte er aus Furcht und opferte das Brandopfer, obwohl es nicht rechtens war, und es gab Konsequenzen dafür. Vers 13: Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Das hätte seine höchste Priorität sein sollen, egal was die Umstände sind. Die Gebote Gottes hätten die höchste Priorität haben sollen. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Bevor wir also mit dem Finger auf Saul zeigen und sagen, was für ein Dummkopf er doch gewesen sein muss, warum würde man so etwas wohl tun? Gehen wir zurück zu Vers 5, hier heißt es, es gab 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, und er hatte gerade mal 600 Mann mit zugespitzten Holzstäben oder vielleicht ein paar Steine noch dabei. Alles, was sie vielleicht hätten tun können, ist, den Philistern ins Gesicht zu spucken. Das wäre etwa alles gewesen. Und es ist leicht für uns zu denken, er hätte nur einfach Glauben an Gott haben müssen. Aber wir waren nicht dabei. Und so müssen wir das Zugeständnis machen, dass die Situation erschreckend war. Sie war wirklich erschreckend. Und dieser Schrecken, diese Furcht, hat Saul überwältigt. Und so hat er den Blick für das große Gesamte verloren. Und so ist es manchmal mit der Ameise auf der Mona Lisa. Wenn wir uns auf einem dunklen Fleck befinden, zum Beispiel auf dem Haar der Mona Lisa oder einem Teil ihrer Kleidung und es ist dunkel um uns herum, unser Quadratzentimeter ist überall dunkel. Das ist alles, was wir sehen können. Und plötzlich ist das große Gesamtbild nur noch Dunkelheit, Furcht. Und das regiert dann unsere Handlungen, anstatt des wirklichen Gesamtbildes, das wir eigentlich im Sinn behalten sollten. Und sein eigener Sohn hat ein bemerkenswertes Beispiel in der anderen Richtung gegeben. Schlagen wir das 14. Kapitel auf. 1. Samuel 14 und Vers 1. Hier heißt es, Kapitel 14, Vers 1, es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Dann lesen wir weiter Vers 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Nun, Jonathan war Teil derselben kleinen Armee, derselben Gruppe von 600 Männern. Die Philister sind nicht kleiner für ihn. Es gab Tausende von Kriegsgespannen. Aber Jonathan behielt das große Gesamtbild im Sinn. Er erkannte, die Dinge mögen in diesem Quadratzentimeter dunkel aussehen, aber es gibt einen Gott, der alles unter Kontrolle hat. Und er ist es, der entscheidet, wer die Schlacht gewinnt und wer nicht. Und es ist eine großartige Geschichte. Und so kommt es zum Konflikt mit den Philistern. Und die Philister lästern, die Hebräer kommen aus ihren Felsspalten hervor. Und sie sagen im Wesentlichen, hey ihr da drüben, kommt her zu uns, wir werden es euch schon zeigen. Und Jonathan sagt, Gott hat sie in unsere Hände gegeben und tatsächlich gibt es ein großes Abschlachten. Nur mit Jonathan und seinem Waffenträger. Und die Geschichte dieses Zwischenfalls verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter den Philistern. Und so heißt es in Vers 15, das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde bebte. Es war ein großartiger Sieg. Jonathan ließ sich nicht definieren, allein durch den Quadratzentimeter, auf dem er sich befand. Er bemühte sich, diesen zu überwinden und das große Gesamtbild im Sinn zu behalten. Und ich weiß, die Quadratzentimeter, auf denen wir uns befinden, können manchmal schwierig sein. Wenn Sie sich in einer lebensbedrohlichen Krise befinden, einer Krankheit zum Beispiel, das ist ein dunkler Quadratzentimeter, das weiß ich. Wenn Sie sich einer Situation gegenüber sehen, wo Sie Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz verlieren und nicht wissen, wie Sie Ihre Familie ernähren sollen, das ist ein dunkler Quadratzentimeter. Aber manchmal kann auch das Gegenteil der Fall sein. Manchmal befinden wir uns auf einem hellen und sonnigen Quadratzentimeter. Und daher scheint die ganze Welt uns fröhlich und schön zu sein. Und alles ist gut. Und wir erkennen dann auch nicht, dass es ein größeres Bild gibt. Und wenn dann schwierigere Zeiten kommen, sind wir nicht bereit dafür. Und ich dachte so bei mir, ich bin gesegnet mit 4 Jungs und ich sage, sie sind gut aussehend und sie sind gesund. Sie sind gesunde Jungs. Und ich erinnere mich daran, dass ich oft mit ihnen abends gebetet habe und sie dabei erinnert habe, wir müssen Gott dafür dankbar sein, dass wir gesund sind. Wir sollten diese Dinge niemals als selbstverständlich annehmen. Und so dankten wir Gott, dass wir ein Haus haben, dass wir gesund sind und dass für alles gesorgt ist. Aber eines Tages dachte ich bei mir selbst, ich muss etwas vorsichtig damit sein. Nicht, dass ich Gott nicht dafür danken möchte, aber ich möchte keine Kultur in ihnen aufbauen oder in mir selbst, dass wenn irgendwelche schwierigen Zeiten auftreten, wenn ich keine Gesundheit habe und kein Haus habe und dass ich nicht das Gefühl habe, dass für mich gesorgt ist, dass ich dann irgendwie das Gefühl bekomme, Gott hat mich verlassen und irgendwie gibt es nichts mehr, wofür ich dankbar sein könnte, dass Gott irgendwie nicht mehr im Himmel sei. Ich möchte also nicht von den guten Zeiten überwältigt sein, so dass ich nicht das größere Gesamtbild erkennen kann, wenn ich als Ameise von einem hellen Quadratzentimeter auf einen dunklen Quadratzentimeter wandere. Unsere Bemühungen, das größere Ganze zu sehen, müssen auf ein festeres Fundament gestellt sein, auf Dinge, die sich nicht verändern, die größer sind als der Quadratzentimeter, auf dem wir uns gerade befinden. Nur ein Beispiel dazu schlagen wir Psalm 18 auf. Das ist das große Gesamtbild. Ich möchte mich nicht auf die Hindernisse konzentrieren. Es ist wichtig, das große Ganze zu sehen und sich nicht beirren zu lassen von den Hindernissen, die auf dem Weg entlang kommen können. Psalm 18 und Vers 3. Es gibt so viele Verse, die man dazu lesen könnte, aber diesen mag ich besonders. Psalm 18 und Vers 3. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten. Er ist also der Fels. Alles andere kann erschüttert werden und sich verändern, aber unser Blickwinkel auf das große Gesamtbild muss sich auf die Dinge konzentrieren, die gleich bleiben, egal welche Umstände um uns existieren. Sei es, dass wir in dunklen Tagen leben oder in hellen Tagen. Egal wie lange wir leben, für den Rest unserer Tage, egal ob es gut ist und alles hell ist, oder ob Gott zulässt, dass wir von nun an Lasten tragen müssen, für Gründe, die wir nicht verstehen, wir müssen ein Vorbild sein für den Rest unseres Lebens, ein Vorbild an Geduld, an Tugend, an Treue, auch in Zeiten der Schwierigkeiten. Der erste Punkt ist also, das große Gesamtbild ist immer größer als der Quadratzentimeter, auf dem wir uns gerade befinden. Das große Gesamtbild ist immer größer als der Quadratzentimeter, auf dem wir uns jetzt gerade befinden. Und wenn wir nicht darüber hinaus sehen können, was wir gerade erleben, dann können wir nicht das große Gesamtbild erkennen. So möchte ich Sie ermutigen, sich in der nächsten Woche einmal zu fragen, vielleicht auch andere zu fragen und sich eine Herausforderung zu geben. Fragen Sie sich, was an meiner gegenwärtigen Situation könnte eine Gefahr darstellen, die mich davon abhält, das große Gesamtbild zu sehen. Und Sie denken vielleicht, nein, mein Leben geht eigentlich ganz gut im Moment. Ich wurde gerade befördert, ich habe ein neues Haus bezogen. Auch solche Dinge können ein Hindernis werden. Was in meinem gegenwärtigen Leben, sei es besonders hell und schön im Moment oder auch dunkel und überschattet, was in meinem gegenwärtigen Leben, in dem Quadratzentimeter, wo ich mich gerade befinde, birgt die Gefahr, mich davon abzuhalten, das große Gesamtbild zu sehen. Das ist also das erste Hindernis. Stellen Sie sich also wieder vor, Sie sind eine Ameise und Sie krabbeln so auf dem Gesamtbild herum. Sprechen wir über ein anderes Hindernis. Und ich bin mir dessen bewusst, es kann auch beleidigend rüberkommen, wenn ich die Metapher gebrauche, dass wir alle nur Ameisen sind. Ich weiß, das klingt etwas komisch, aber für mich ist es hilfreich, solche Metaphern zu gebrauchen, obwohl ich auch schon gehört habe, nach der Predigt, dass manche gesagt haben, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Aber ich weiß, für mich sind solche Bilder hilfreich. Das zweite Hindernis also, Sie sind eine Ameise, Sie krabbeln herum und Sie sehen vor sich, oh toll, ein roter Fleck. Und Sie krabbeln so schnell Sie können, Sie wissen, im Ärmel der Mona Lisa gibt es eine rote Stelle, oder Sie sehen eine andere Stelle, oh, da drüben ist es aber dunkel, das ist interessant, da gehe ich mal hin. Und dann sehen Sie, oh, Fleischfarben, und Sie krabbeln rüber zum fleischfarbenen Ton. Und dann sehen Sie, oh, da drüben ist etwas Blaues, da will ich hin. Und Sie sind so beeindruckt von den vielen Farben, dass Sie nicht mehr erkennen können, dass alle Teil eines Gesamtbildes sind. Das zweite Hindernis ist also, sich zu sehr ablenken zu lassen von all den schönen Farben um uns herum, sodass wir das große Gesamtbild nicht mehr sehen können, dass all diesen schönen Farben einen Zusammenhang und eine Bedeutung gibt. Der blaue Fleck ist nicht nur blau, damit es einfach schön blau ist, sondern er trägt etwas bei zum Gesamtbild. Der rote Fleck ist auch nicht einfach nur rot, damit ein roter Fleck da ist, sondern er trägt zur Bedeutung des Gesamtbildes bei. So spreche ich also davon, dass wir abgelenkt werden können von all den schönen Farben um uns herum. Und wir haben auch Beispiele dafür in der Bibel. Richter Kapitel 13, eine faszinierende Geschichte, so denke ich jedenfalls, die Geschichte von Simson. Wir haben einen Eindruck hier in den ersten Versen. Simson war eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Zum einen wurde seine Geburt schon prophezeit. Lesen wir dazu Vers 3. Richter Kapitel 13, Vers 3. Und der Engel des Herrn erschien der Frau, die Simsons Mutter werden sollte, und sprach zu ihr, Richter 13, Vers 3, siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein, vom Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Ist das nicht beeindruckend? Stellen Sie sich vor, wir hätten hier in Charlotte ein solches Beispiel. Hier haben wir eine Person, von der Gott selbst begeistert genug gewesen ist, dass er einen seiner eigenen Engel gesandt hat, einen Engelsbotschafter, um anzukündigen, dass diese Person geboren werden würde. Können Sie sich das Potenzial vorstellen, das eine solche Person hat, die für Gott wert und wichtig genug war, dass er das tat? Lesen wir also Richter Kapitel 14. Und es berichtet natürlich davor, dass er geboren wurde und dass sein Name Simson war. Dann also Richter Kapitel 14, Vers 5. So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna, und als sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand, kein Schwert, kein Messer. Er hat diesen ausgewachsenen jungen Löwen ergriffen und dieses Tier in der Luft zerrissen. Der Geist Gottes hat seinen Muskeln ungeheure Macht verliehen. Man fragt sich, wie groß seine Muskeln gewesen sein müssten, aber wenn Gottes Geist übereinkommt, müssen sie nicht so groß sein. Gott könnte es auch mit Muskeln machen, wie ich sie habe. Er hat dieses Tier zerreißen können. Es war also eine bemerkenswerte Kraft, die er hatte. Dann Kapitel 15 und Vers 14. Wiederum eine bemerkenswerte Person. Richter 15, Vers 14. Und als sie nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, so dass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Sie hatten ihn gefesselt, und plötzlich war es so, als hätte er überhaupt keine Fesseln an. Es gab keinerlei Hindernis mehr. Es war wie Toilettenpapier. Seine Arme zerrissen sie wie Fäden, und dann Vers 15. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn, und er schlug damit 1000 Mann. Er ergriff einfach einen Eselskinnbacken. Es kann natürlich sein, dass sie einen Esel gegessen hatten. Jedenfalls hatte er einen Eselskinnbacken zur Verfügung und da tötete er damit 1000 Männer. Er hatte kein Maschinengewehr oder Waffen unserer Tage, nur den Backenknochen eines Esels. Und um ehrlich zu sein, als ich jünger war, viel jünger, hatte ich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Ich glaubte es. Gottes Wort sagt, dass es geschah. Aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, wie jemand mit einem Kinnknochen 1000 Männer töten kann. Wie in einem alten Film, wo man jeden mit dem Knochen auf den Kopf geschlagen hätte. Und das 1000 Mal. Aber was mir dabei geholfen hat, ist die Erfindung von fotorealistischen Effekten in neuen Filmen. Heutzutage können wir Filme produzieren, wo Menschen herumhüpfen und das sieht völlig real aus, aber es ist es nicht. Aber so kann ich es mir wirklich vor Augen führen, wie es geschehen sein könnte. Gottes Geist gibt den Muskeln Kraft, sodass man einen Löwen entzweireißen kann. So kann ich mir vorstellen, wie ein Kinnbacken nicht nur 3 oder 4 Menschen auf einmal erschlagen kann, sondern diese fliegen auch herum und treffen die Leute hinter ihnen. Und Genicke brechen, alle fliegen herum und es ist etwas Erstaunliches, was im Raum passiert. Und irgendjemand am Ende des Raumes überlegt vielleicht, was geschieht denn da drüben? Ich gehe mal näher und schaue, was los ist. Schlechte Entscheidung. Und so fliegen Körper überall herum, denn es ist nicht nur der stärkste Mann, der auf der Erde zu der Zeit existiert, sondern seine Muskeln sind auch erfüllt von der Kraft Gottes. Und ich habe auch Testosteron, und so kann ich mir das irgendwie schon vorstellen, wie eine solche Szene ausgesehen haben mag. Das Problem mit Simson war aber, dass er so viel Potenzial hatte, aber keinen Fokus in seinem Leben. Denn was war für Simson in seinem Leben am wichtigsten? All die hübschen Farben. Und wir sehen das auch in Richter Kapitel 14, was ich bisher bewusst übergangen habe. Richter 14 und Vers 1. Wie heißt es, Simson ging hinab nach Timna und sah ein Mädchen in Timna unter den Töchtern der Philister. Nun, die Regeln damals waren dieselben Regeln wie heute. Man geht nicht einfach irgendwo hin und heiratet jemanden, der nicht im selben Glauben steht. Es ist eine schlechte Idee für heute und es war damals eine schlechte Idee. Und Simson schien schlechte Ideen zu mögen. Vers 2 also. Und als er heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister. Nehmt mir nun diese zur Frau. Und sein Vater und seine Mutter sprechen im Wesentlichen zu ihm: Warum kannst du kein nettes Mädchen von uns finden? Sie sagen das nicht wörtlich, aber das ist so die Bedeutung. Vers 3. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und wirst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Und Simson sprach zu seinem Vater: Nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Das war alles, was ihm im Sinn stand. Mensch, sieht die toll aus, die will ich zur Frau haben. Das war alles. Sein Vater und seine Mutter waren beunruhigt, aber es heißt in Vers 4, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam. Denn er, das ist Gott, suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Dies war also von Gott so gewollt. Nun seien wir nicht verwirrt dadurch. Gott versucht uns nicht zu bösen Dingen. Aber wenn wir bereits eine solche Einstellung in unserem Herzen haben, dann gestaltet Gott unser Leben so, dass er auch damit seinen Willen erfüllt. Simson war bereits ein Mann, der von seinen Gelüsten getrieben wurde. Und man kann sich fast vorstellen, wie Gott gesagt hat: Nun, Simson, wenn es das ist, was du machen möchtest, dann machen wir es ebenso. Er benutzte also Simsons Neigungen, um trotzdem noch zu erfüllen, was er von Anfang an wollte. Aber was für eine Schande, dass es so kommen musste. Was für eine Schande, dass jemand, dessen Geburt sogar bereits prophezeit war, eine Einstellung bekommen musste, wo er nur Augen hatte für all die hübschen Farben um ihn herum. Oh, wie hübsch ist es da drüben. Und das da drüben ist auch sehr hübsch. Ich mag Essen, da gehe ich mal hin. Ich mag Frauen, da drüben gehe ich mal hin. Sodass Gott solche Dinge tun musste. Können Sie sich einmal ein anderes Szenario vorstellen? Stellen wir uns einfach mal vor, einen Simson, der in seiner Einstellung Gott treu gewesen wäre. Der nicht abgelenkt wäre von diesen hübschen Farben um ihn herum. Er wüsste, dass seine Geburt von Gott prophezeit wurde, um ein Erretter für sein Volk zu werden. Stellen wir uns einen solchen Mann in der Situation von Saul vor, wo er sich Tausenden von Gegnern gegenüber sieht. All diesen Streitwagen an der Front. Sie waren wie die Panzer ihrer Zeit und es gibt diese kleine Gruppe von Israeliten, die nur ein paar Meter entfernt von ihnen stehen. Aber es gibt einen Mann, der an der Front steht, der sehr klar der Führer ist. Er ist der Größte, der Stärkste, der Schönste und im Altertum war das im Allgemeinen derjenige, der die Führung übernahm. Man kann sich also vorstellen, wie die Philister einfach nur lachten: Schaut mal, diese Ansammlung von Hunden da drüben. Nein, es sind nicht mal Hunde, es ist nur ein Hund und viele Welpen dabei. Und wenn wir nur diesen einen großen Mann entfernen, dann rennen die anderen ängstlich davon. Wer möchte den großen Mann entfernen? Ja, ich will es und ich will es. Und sie fühlen sich stark, weil sie Streitwagen gegen einen einzelnen stehenden Mann haben. Und so gibt es einen Streitwagenfahrer, der sagt: Ich werde es tun. Ich werde meinen Speer ihnen rammen und ihm zeigen, wie sich ein Philisterspeer anfühlt. Ich nehme ihn weg. Und der Streitwagen rast also auf Simson zu, der an der Frontlinie steht. Sie erwarten, dass alle davonstürmen, aber keiner bewegt sich. Simson bewegt sich nicht. Der große Mann. Und der Streitwagenfahrer ist frustriert. Er kennt das nicht. Normalerweise, wenn er auf jemanden zustürmt, dann beginnen die Leute wegzurennen. Und so ist er umso entschlossener, diesen Mann auszuschalten. Und er beschleunigt noch die Pferde und geht immer schneller auf diesen Mann zu. Und sein Speer ist direkt auf das Herz von Simson ausgerichtet. Und Simson bewegt sich nicht. Und gerade im letzten Moment, direkt bevor der Speer ihn trifft, springt Simson, gestärkt durch die Kraft des Geistes Gottes in seinen Muskeln, auf die Seite, greift sich den Speer, dreht ihn um und ersticht damit den Philister. Und dann ruft er, was auch immer das Aramäische ist, für der Nächste. Was glauben Sie, hätte die Armee der Philister gedacht, nachdem so etwas geschehen wäre? Gott hätte so etwas mit Simson tun können. Aber Simson ließ sich ablenken. Er war nicht gelenkt von einem Wunsch, Gott zu dienen. Er war nicht gelenkt durch eine Vision eines größeren Gesamtbildes, sondern er war angeführt von seinem Bauchgefühl. Er ließ sich leiten von all seinen Wünschen und von all den hübschen Farben um ihn herum. Und wissen Sie, die Welt bietet uns viele farbenfrohe Dinge an. Sie bietet uns das Fernsehen an, das Internet, Smartphones, die gesamte Welt ist angefüllt mit Handys und Smartphones heutzutage. Alles, die gesamte Welt bietet uns so viele hübsche Dinge an. All die Filme, die wir sehen können. Und wissen Sie, wenn Sie ein Junge sind, bietet die Welt Ihnen Mädchen an. Und wenn Sie ein Mädchen sind, bietet die Welt Ihnen Jungs an. Es gibt so viele Dinge, die uns ablenken können. Sei es die Arbeit, Sport, der Urlaub und es müssen noch nicht einmal böse Dinge sein. Ich spreche gar nicht von den bösen Dingen. Herr Meredith hat auch in den Treffen des Ältestenrats erwähnt, wie wir manchmal so beschäftigt sein können damit, die Kirche zu verwalten, dass es auch für uns leicht werden kann, das große Gesamtbild aus den Augen zu verlieren. Wir in der Predigerschaft müssen also besonders darauf achten, dass die Bemühungen, alles am Laufen zu halten, uns nicht davon abhalten, den größeren Zusammenhang zu erkennen. Warum wir hier sind, was wir hier tun. Und so ist also eines der Hindernisse beim Sehen des großen Gesamtbilds die Versuchung, von einer Farbe zur anderen zu springen und zu vergessen, dass es ein großes Gesamtbild gibt, von dem all diese Farben ein Teil sind. Und so möchte ich Sie ermutigen, sich selbst die Frage zu stellen oder mit jemandem darüber zu sprechen, was sind die Ablenkungen in meinem Leben, die das größte Potenzial haben, mich davon abzulenken, das große Gesamtbild zu sehen. Es müssen nicht einmal schlechte Dinge sein. Alles kann zu einer Ablenkung werden und uns daran hindern, größere Zusammenhänge zu sehen. Welche hübschen Farben gibt es, die mich dazu veranlassen, von einem Ort zum anderen zu wandern und dabei zu vergessen, dass ich mich auf einem größeren Bild befinde? Nun, das dritte Hindernis. Das dritte Hindernis ist für mich das Interessanteste. Ich weiß noch nicht genau warum. Aber das dritte Hindernis ist, auf dem Bild herumzukrabbeln und dabei zu glauben, dass man tatsächlich das Gesamtbild erkennt, obwohl man es eigentlich gar nicht tut. Wo wir denken, wir haben es begriffen. Ich habe es begriffen, ich erkenne das große Gesamtbild. Aber tatsächlich erkennen wir es nicht. Und es ist leicht als Einzelperson, einen solchen Fehler zu begehen. Stellen Sie sich wieder vor, Sie sind die Ameise auf der Mona Lisa. Sie haben ein paar Farben gesehen und Sie sagen zu sich, ja, jetzt weiß ich, was es ist. Ich habe es kapiert. Ich krabbele auf einem Picasso rum. Nun, Mona Lisa ist kein Picasso. Oder ich krabbel auf ein Bild herum und ich bin mir sicher, es ist ein Monet. Dabei war es Leonardo da Vinci, der die Mona Lisa gemalt hat und nicht Monet. Aber ich bin überzeugt, ich krabble auf einem Monet herum. Das ist ungefähr die Grenze der Künstler, die ich benennen könnte. Ja, ich könnte noch Rembrandt nennen. Oh, ich krabble herum und ich bin auf einem Rembrandt. Aber es ist nicht das Bild, auf dem wir tatsächlich herumkrabbeln. Wenn wir also ein größeres Gesamtbild in unserem Sinn haben und wir sind einfach überzeugt davon, das ist das große Gesamtbild. Aber wir riskieren dabei, in Wahrheit nicht Gottes großes Gesamtbild zu sehen. Und auch dafür gibt es Beispiele in der Bibel. Schlagen wir auf Matthäus, Kapitel 23. Wenn Sie sich die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesu Zeiten ansehen, sie haben einige der stärksten Zurechtweisungen der gesamten Bibel erlebt. Jesus Christus kritisiert sie wirklich schwer. Matthäus, Kapitel 23. Sie können das gesamte Kapitel selbst lesen, aber wenn Sie je erleben möchten, wie Jesus Christus jemanden zurechtweist, dann lesen Sie Matthäus 23. Nachdem Jesus Christus fertig ist, ist nichts von ihnen übrig. Schauen wir uns ein paar Höhepunkte an. Vers 15 zum Beispiel. Für mich wäre das so in etwa das Schlimmste, was man über mich sagen könnte. Und ich möchte nicht erleben, dass Jesus Christus jemals etwas solches über mich sagen müsste. Es heißt in Vers 15, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Das ist hart, aber das ist, was sie taten. Dann Vers 25, Matthäus 23, Vers 25, weh euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Das ist hart. Von außen seht ihr gut aus, aber von innen seid ihr voller Totengebeine Erstaunlich, so etwas zu sagen. Wissen Sie, in der Hippie-Generation hatte man den Slogan »Die Wahrheit an die Macht«. Und das ist genau, was Jesus tat. Er ließ sie wissen, wo sie geistlich gesehen standen. Und sie hatten tatsächlich ein Problem. Was war das zugrunde liegende Problem? Wir finden einen Hinweis darauf in Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7, Abvers 29. Lukas 7, Vers 29. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Sie wollten nicht von Johannes getauft werden. Das Volk liebte Johannes. Und wenn sie sich hätten von ihm taufen lassen, dann wäre das quasi ein Zugeständnis gewesen und es hätte Macht von ihnen weggenommen. Es hätte etwas von ihrer Legitimität weggenommen, dass Gott nur sie gebraucht hatte. Und sie fragten sie noch nicht einmal, ob Gott ihn wirklich gebrauchte. Sie wollten es einfach nicht wahrhaben. Und so heißt es in Vers 31, Jesus sagte, mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen und wem sind sie gleich? Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Die Pharisäer konnten es einfach nicht begreifen. Sie hatten eine genaue Vorstellung von dem Messias. Sie hatten Lieder bereitgelegt, von denen sie wussten, wenn der Messias auftaucht, würde er danach tanzen. Sie fühlten, sie hätten das große Gesamtbild. Er wird auftreten und er wird genauso sein wie wir. Und er wird die Macht an sich reißen, wird uns mächtig machen, wird uns Verantwortung geben. Und Jesus Christus tut überhaupt nichts davon. Er tat nichts dergleichen. Er hat nicht in ihr Gesamtbild gepasst. Und sie konnten sich nicht anpassen, weil sie bereits ein Gesamtbild in ihrem Sinn hatten. Und es war kein Platz für ein anderes Bild. Johannes der Täufer war das Gegenteil davon. Und das ist tatsächlich eine meiner Lieblingspassagen in der Bibel. Ich habe zwei Lieblingspassagen, ich werde die andere wahrscheinlich auch noch erwähnen. Johannes, Kapitel 3. Johannes, Kapitel 3. Ich werde nicht alles lesen. Wenn ich alles lese, werde ich etwas emotional. Denn Johannes der Täufer ist für mich eine besonders bemerkenswerte Person. Aus vielen Gründen. Und seine Jünger waren schon beunruhigt, weil Jesus Christus auch in ihr Gesamtbild nicht passte. Sie waren begeistert von der Predigerschaft des Johannes. Und dann kommt Jesus Christus und hat diese riesige Anhängerschaft. Und auch die Jünger von Johannes beginnen, zu Jesus überzuwechseln. Und die Jünger von Johannes stört dies. Aber Johannes erklärt ihnen, so soll es sein. Stört euch nicht daran. Und Johannes spricht davon in Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und ich glaube, das ist einer der bemerkenswertesten Sätze, die ein Mensch je gesagt hat. Besonders von jemandem, der die Macht und den Einfluss hatte, wie Johannes der Täufer zu seiner Zeit. Und ich möchte nicht so sehr über unsere politischen Führer heutzutage herziehen. Ich glaube, es gibt sicher Ausnahmen. Aber ich habe eine Schwierigkeit damit, mir politische Führer von heute vorzustellen, die eine solche Aussage machen würden. Dass sie sagen würden, diese andere Person muss wachsen und ich muss mich zurücknehmen. Und ich habe auch eine Schwierigkeit damit, mir Führende in Hollywood vorzustellen, in Anführungszeichen Führende, die sagen würden, andere müssen jetzt zunehmen und es ist meine Aufgabe, mich zurückzunehmen. Johannes sah das größere Gesamtbild. Und er sah auch, dass es so war, wie es sein sollte. Das ist erstaunlich. Wenn wir unser eigenes großes Gesamtbild im Sinn haben, dann können wir schlecht davon ablassen. Und so kann es ein Hindernis werden. Und die Welt bietet uns vieles in dieser Hinsicht. Ich kannte zum Beispiel Leute, die so voreingenommen waren von Verschwörungstheorien, was Regierungen betrifft. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Politiker, die sich miteinander verschwören. Oh, das klingt wirklich komisch. Und ja, es gibt Dinge, die ablaufen. Aber Leute können so voreingenommen davon werden, von diesem großen Bild, dass sie aus den Augen verlieren, welches große Gesamtbild Gott hat und welches er uns gibt. Das Gesamtbild, das ich in den Predigten vom Hauptbüro sehe, in der Literatur. Und sie sagen sich vielleicht, ich wünschte, ich könnte ausradieren, was in der Living Church News steht und ich könnte reinschreiben, was wirklich im Waisenhaus geschieht. Und so verlieren wir den Blick und es gibt keinen Raum mehr für das tatsächliche Gesamtbild. Und wir können auch so voreingenommen werden von verschiedenen Sichtweisen von biblischen Lehren. Und so kann eine einzelne Idee beginnen, alles andere zu beherrschen und zu überschatten. Und plötzlich hat man diesen großen Blick, ein großes Gesamtbild, ausgehend von einer einzelnen Idee, und so sehen wir nicht mehr Gottes Gesamtbild, weil wir sozusagen das Gerüst neu aufgebaut haben. Und es gibt einen Grund dafür, warum die Führenden hier in Charlotte das große Gesamtbild so betonen und es immer wieder erwähnen. Es gibt einen Grund dafür, dass Dr. Meredith immer wieder das Werk erwähnt, das wir tun sollen. Es gibt auch einen Grund dafür, dass Dr. Winnell uns immer wieder daran erinnert, in der Predigerschaft, dass wir die Geschwister als Gottes Herde begreifen müssen und dass wir Gott dienen, indem wir ihnen dienen. Denn es ist so leicht, sich vereinnahmen zu lassen von einem anderen Gesamtbild. Und wenn wir das tun, gibt es plötzlich keinen Raum mehr für das große Gesamtbild. Der Punkt also, den ich hier machen möchte, wenn wir nicht aufpassen, können wir so voreingenommen werden von einem großen Gesamtbild, das wir uns selbst gemalt haben, dass wir nicht mehr erkennen, dass wir das echte Gesamtbild nicht mehr sehen. Wir erkennen nicht mehr die Realität. Und so sollten wir uns vielleicht selbst fragen und überlegen, und ich sollte mich selbst fragen, ist das, was ich glaube, das große Gesamtbild ist, wirklich das große Gesamtbild? Was glaube ich selbst darüber? Und ich kann auch mit meiner Frau darüber reden, was denkt sie darüber, was das große Gesamtbild ist? Und dann kann ich es damit vergleichen, was ich selbst höre, was ich höre von der Führerschaft, die Gott inspiriert hat, um die Kirche im richtigen Fokus zu halten, im Fokus auf das große Gesamtbild. Ich habe einmal mit einem Mann am Telefon gesprochen und hat einige verschiedene Ideen, hat auch viele Ausarbeitungen ins Hauptbüro geschickt und das über Jahre hinweg und hat einfach nicht die Aufmerksamkeit dafür bekommen, für seine Ideen. Er war nicht in der von mir betreuten Gemeinde, aber er rief mich an wegen etwas und er drückte seinen Frust darüber aus. Oh, der Ältestenrat und Dr. Meredith, sie hören einfach nicht auf mich. Sie verstehen einfach nicht, was ich versuche, ihnen zu zeigen. Und ich erkannte, ich würde nicht an diese Person herankommen. Und so versuchte ich zu erklären, wissen Sie, wenn all diese Männer und Dr. Meredith nicht davon überzeugt sind, was sie sagen, sind Sie dann sicher, dass Sie alle ein Problem damit haben, das große Gesamtbild zu sehen? Ist es sehr viel wahrscheinlicher stattdessen? Überlegen Sie sich das vielleicht zumindest einmal. Ist es nicht vielleicht sehr viel wahrscheinlicher, dass Ihr Gesamtbild nicht zutreffend ist? Und das kam natürlich nicht besonders gut bei der Person an. Und das Letzte, was ich hörte, ist, dass er ziemlich sicher ist, einer der zwei Zeugen zu sein. Und das ging also nicht besonders gut aus. Das vierte Hindernis, wir gehen weiter in unserer Liste, das vierte Hindernis ist zu denken, dass Ihr Lieblingsquadratzentimeter der wichtigste Quadratzentimeter auf dem ganzen Bild ist. Dieser Quadratzentimeter ist der eine absolut wichtigste, essentielle, unabkömmliche Quadratzentimeter in dem gesamten Bild. Stellen Sie sich also wieder vor, Sie sind eine Ameise und Sie krabbeln auf der Mona Lisa herum. Und Sie laufen gerade über dieses Fleckchen Wasser über Ihre rechten Schulter. Und Sie erkennen, oh, dieses herrliche Blau hier, das gibt mir so eine tolle Perspektive. Leonardo da Vincis Bild ist ein bisschen erhaben an dieser Stelle. Und so kann ich von dieser Position wirklich das gesamte Bild erkennen. Dies ist wirklich der wichtigste Quadratzentimeter auf dem gesamten Bild. Der Rest kann von mir aus verbrennen, aber diesen Quadratzentimeter werde ich verteidigen mit allem, was ich habe. Andere glauben vielleicht, der Fleck in Mona Lisas Auge ist der wichtigste Fleck. Ja, dieser und jener glaubt, weil er auf dem Auge der Mona Lisa sitzt, das ist der wichtigste Fleck. Aber er hat Unrecht. Dieser blaue Quadratzentimeter ist das Wichtigste. Der blaue Quadratzentimeter über alles. Und es ist leicht, solche Gedanken zu bekommen. Aber wissen Sie was? Ohne den Rest des Bildes wäre dies auch nur ein blauer Quadratzentimeter. Und er würde allein für sich genommen wie ein Stück blaues Konfetti aussehen, das auf dem Boden liegt. Und so ist es nicht wirklich der wichtigste Fleck auf dem Bild. Es braucht alle Quadratzentimeter, um ein Bild zu gestalten. Und auch dafür gibt es ein biblisches Beispiel. Und die Bibel hat viele gute Beispiele. Schlagen wir auf Apostelgeschichte, Kapitel 15. Und es gibt eine Übung, die man machen kann, während man diese Passage liest. Und ich erinnere mich, als ich selbst diese Übung einmal gemacht habe, schlug ich mir bildlich gesehen selbst auf die Schulter und dachte so bei mir, Mensch, bin ich brillant. Das war das Hilfreichste, was ich seit langem getan habe. Ich kann gar nicht glauben, dass ich mir so etwas ausdenken konnte. Und dann erinnere ich mich, dass ich Herrn Weston in einer Predigt in Kansas City über genau denselben Punkt habe sprechen hören. Und ich dachte bei mir, nun, vielleicht bin ich doch nicht so brillant. Aber ich fand das sehr hilfreich und ich möchte Sie ermutigen, dasselbe einmal zu tun. In Apostelgeschichte Kapitel 15 haben wir die Geschichte von der Konferenz in Jerusalem, wo über eine Lehrmeinung entschieden werden musste. Und ich weise gerne darauf hin, dass die Kirche heute dasselbe tut wie die Kirche damals. Sie haben keine Delegierten dafür abgestellt, darüber abzustimmen, was sie glauben sollten. Aber sie sprachen über solche Dinge. Und eine Entscheidung wurde getroffen und diese Entscheidung galt dann für alle. Aber für manche war dies schwer zu akzeptieren. Apostelgeschichte 15 und Vers 1. Einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass die Gemeinde darüber abstimmen sollte. Nein, das heißt natürlich nicht. Wenn ihre Bibel das sagt, dann bitte geben sie zurück und verlangen sie ihr Geld zurück. Nein, es heißt ja in Wirklichkeit, als Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Es gab Leute, die Gott dafür eingesetzt hatte, solche Dinge zu entscheiden, damit alles in einer ordentlichen Weise stattfand. Und das ist genau, was sie taten. Und ich möchte nicht alle Details genau lesen, was hier geschah, aber wir sehen die Zwietracht, und wenn Sie die Geschichte noch nicht gelesen haben, hoffe ich, Sie werden es tun, aber die Entscheidung war letztlich, dass Heiden sich nicht beschneiden lassen mussten. Es war keine Verpflichtung für sie, und für manche war das schwer zu akzeptieren. Es war sehr schwer für manche. Man liest oft, wie Paulus in Konflikt mit Leuten kam, die die Geschwister in den Gebieten, wo er die Verantwortung hatte, beeinflussten, indem sie sagten, ach übrigens, wenn ihr wirklich Teil des Bundes sein wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Und Paulus kam dann und sagte jeweils das Gegenteil. Und sie bestanden darauf, nein, ihr müsst euch beschneiden lassen. Vertraut mir, wenn ihr Teil dessen sein wollt, was Gott tut, müsst ihr euch beschneiden lassen. Wenn ihr ein Teil des Bundes mit Jesus Christus sein wollt, müsst ihr euch beschneiden lassen. Und Paulus traf immer wieder auf solche Leute. Was taten sie? Sie hatten speziellen Teilen der Lehre eine so hohe Bedeutung gegeben, dass sie letztlich sagten, das ist die Lehre. Das ist der wichtigste Quadratzentimeter im gesamten Bild. Und was sie heutzutage wohl hätten, wäre eine Webseite. Und sie würden sie vielleicht nennen bkg.org, die Beschneidungskirche Gottes. Das wäre etwa, was sie heute tun würden. Heutzutage ist das sehr populär, so etwas zu tun. Man hat einfach eine Webseite, es braucht nicht viel Arbeit, um so etwas einzurichten. Und die Beschneidung war ihr Fokus, auf den sie sich fixiert hatten. Alles andere verblasste dagegen. Alles, was Gott in der Welt tat, was der Zweck der Gemeinde war, was der Zweck für das menschliche Leben ist, alles war diesem einen Quadratzentimeter untergeordnet. Und hier ist die Übung in Bezug auf Apostelgeschichte Kapitel 15. Wenn Sie das niemals getan haben, lassen Sie mich die Frage stellen, was wäre, wenn Sie einer der Ältesten gewesen wären oder einfach ein Kirchenmitglied in einer bestimmten Position, wo wären Sie in Bezug auf dieses Thema zu jener Zeit gewesen? Und behalten Sie im Sinn, dass Apostelgeschichte 15 noch nicht geschrieben war. Sie hatten das Neue Testament noch nicht. Alles, was Sie hatten, war das Alte Testament. Und ich muss mich selbst fragen, was wäre, wenn ich dorthin gesandt worden wäre, zu einem Treffen der Ältesten in Jerusalem? Was wäre, wenn es eine Predigerkonferenz gegeben hätte und dieses Thema wäre zur Sprache gekommen? Wie wäre meine Einstellung gewesen als Teil einer örtlichen Gemeinde, wenn der Prediger von dieser Predigerkonferenz zurückgekommen wäre und mir diese Entscheidung mitgeteilt hätte? Wo wäre ich gestanden in Bezug auf die Beschneidung? Und ich muss ehrlich mit mir sein, ich hätte wahrscheinlich die falsche Entscheidung getroffen. Wir wissen, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Für den Fall, dass Sie es nicht wissen, Gott hat die Entscheidung getroffen. Es gab keine geistliche Verpflichtung, sich beschneiden zu lassen. Es gibt etliche gesundheitliche Vorzüge, darüber sprechen wir nicht. Und Gott wusste, was er tat, als er es angeordnet hatte, aber es besteht keine geistliche Verpflichtung. Es geht nicht um Sünde oder Nichtsünde. Man muss es nicht mehr tun, um eine Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Und ich kann mir vorstellen, wie ich dort gewesen wäre, und Paulus spricht darüber, und Paulus sagt, schaut, was Gott unter den Heiden getan hat. Es geht nicht um Beschneidung oder Nichtbeschneidung, es geht darum, Gottes Gebote zu halten. Und ich kann mir bildlich vorstellen, wie ich die Hand erhoben hätte und gefragt hätte, Paulus, ist die Beschneidung nicht Gottes Gebot? Warum ist es jetzt weniger als der Rest? Wir sollen doch nach jedem Wort leben, das aus dem Munde Gottes kommt. Und steht es nicht darin? Und dann könnte jemand gesagt haben, nein, es geht um eine geistliche Bedeutung. Es geht um Bereuen. Aha, sie versuchen also die Gebote Gottes wegzuvergeistlichen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie ich dort falsch gelegen hätte. Und das mit Begeisterung. Und dann wäre mein Prediger vielleicht zurückgekommen und hätte gesagt, das ist die Entscheidung. Und wenn so etwas geschieht, dann habe ich eine Entscheidung zu treffen. Und ich muss wirklich darüber nachdenken, was würde ich tun? Und ich kann mir vorstellen, wie ich gesagt hätte, ich glaube einfach nicht, dass es richtig ist. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Und ich hätte versucht, es am Leben zu erhalten. Und vielleicht andere das Gegenteil gelehrt, um die Sache am Leben zu halten. wo doch die Bibel uns sagt, was die richtige Entscheidung ist. Und es wäre nicht meine Entscheidung gewesen. Nun verstehen Sie mich nicht falsch, es wäre heute auch meine Entscheidung. Ich sehe es und verstehe es. Deswegen braucht es etwas Vorstellungskraft, sich darin hineinzuversetzen, wie die Umstände im ersten Jahrhundert waren. Und einige der Materialien von der Living University zu diesem Thema haben mir wirklich etwas gebracht. Denn Paulus hat damals Dinge gesagt, wie zum Beispiel, wenn ihr unbeschnitten seid, werdet nicht beschnitten. Und wenn ihr beschnitten seid, werdet nicht unbeschnitten. Und ich würde bei mir denken, ja, Paulus macht Spaß hier. Ja klar, ich werde wieder unbeschnitten. Aber wenn Sie die Praxis lesen, wie es damals war, das war tatsächlich, was einige der Juden taten. Und die Juden damals taten manchmal so etwas wie, was unserer heutigen plastischen Chirurgie entsprechen würde. Sie haben sich tatsächlich Behandlungen unterzogen, um wieder unbeschnitten zu wirken. Und es gab einen Grund dafür. Und die neugeborenen Kinder, anstatt sie wirklich zu beschneiden, haben sie eine Art symbolische Beschneidung vollzogen. Sie waren technisch beschnitten, aber sie sahen aus wie unbeschnitten. Warum würden sie so etwas tun? Die Beschneidung damals erregte Anstoß bei den Heiden. Man sieht es bei den Römern und bei den Griechen, wir sehen Bilder eher auf ihren Vasen und so etwas. Ich frage mich, warum sie überall nackte Männer auf ihren Vasen hatten. Auf jeden Fall erfanden die Juden Wege, um unbeschnitten zu wirken. Bitte lassen Sie es mich bei dieser Beschreibung belassen. Sie wollten jedenfalls nicht riskieren, beschnitten auszusehen. Und wo traf man sich im Altertum zu Geschäftsabschlüssen? Heutzutage wäre es vielleicht ein Golfplatz. Damals war es das Badehaus. Und die Beschneidung hätte dann Anstoß erregt. Und möglicherweise wären jüdische Geschäfte nicht mehr fähig gewesen, geschäftliche Kontakte zu knüpfen. Und so konnten ganze Familienbetriebe kaputt gehen und man konnte von einem Reichen zu einem Armen, ja zu einem Bettler werden, wenn man dafür eintrat, was Gott sagte. Wenn eine Familie dann sagte, egal was die Leute denken, ich werde Gott folgen. Jesus Christus hat uns als Juden berufen, um Gottes Wort zu halten, und nun sagt ihr Prediger, eure Geschäfte hätten gar nicht darunter leiden müssen, nichts von all dem hätte geschehen müssen. Es war also nicht nur eine technische Frage mit der Beschneidung, sondern es war auch eine emotionale Entscheidung. Und wiederum, ich hätte mich wahrscheinlich auf der falschen Seite befunden. Ich hätte falsch gelegen, weil Gott es nicht verlangt hatte. Und ich möchte Sie alle herausfordern, wenn Sie sich die Situation noch nie so überlegt haben, Apostelgeschichte 15, wo hätten Sie gestanden in Bezug auf die Beschneidung? Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, das einmal zu tun. Und wenn Sie denken, Sie wären auf der richtigen Seite gewesen, dann versuchen Sie zumindest, sich vorzustellen, was hätte ich getan, wenn ich auf der falschen Seite gestanden hätte. Denn ich glaube, ich hätte damals einen Fehler begangen. Und dankenswerterweise gibt es den Rest der Bibel und ein größeres Gesamtbild. Und ich hoffe, dass ich mich richtig entschieden hätte und Gott Zeit gegeben hätte, mir zu zeigen, was wirklich der Fall ist. Manchmal können wir uns also in einer speziellen Idee verstricken, wie es bei manchen Juden in der Kirche in Bezug auf die Beschneidung der Fall war. Und man kann das riesige, größere Gesamtbild aus den Augen verlieren. Und dankenswerterweise hatten die Apostel nicht dieses Problem. Aber wir können dieses Problem haben. Wir können das Problem haben, wenn wir nicht vorsichtig sind. Und um diesen Punkt abzuschließen, möchte ich uns alle ermutigen, sicherzustellen, dass wir nicht verstrickt werden in irgendeinem Detail, das uns vielleicht extrem wichtig erscheint, sei es eine Entdeckung, die wir glauben gemacht zu haben, oder irgendetwas, was wir gelesen haben, sodass wir beginnen, wie es bei der Beschneidung im ersten Jahrhundert war, dass dies die einzige, wichtigste Lehre ist und wir so die Balance verlieren, die Stabilität im Glauben, die Perspektive, die sich auf das große Gesamtbild bezieht und die das Hauptbüro versucht, uns darzulegen. Das größere Gesamtbild, das das Hauptbüro uns aufzeigen will, gibt uns Stabilität, Beständigkeit und Balance. Fühlen Sie sich also nicht so, als wären Sie verheiratet mit diesem einen kleinen Quadratzentimeter. Und fragen Sie sich vielleicht selbst, was ist mein Lieblingsquadratzentimeter? Ich habe ein paar davon. Ich mag das Auge der Mona Lisa oder ein Stück von Ihrem Ärmel. Was ist Ihr Lieblingsquadratzentimeter? In welchem Punkt sind Sie vielleicht besonders festgefahren, dass es zu einer Besessenheit werden kann, die der Teufel gebrauchen kann, um Sie selbst zu Fall zu bringen? Was ist Ihre persönliche Lieblingsidee, von der Sie glauben, dass sie extrem wichtig ist, die der Satan vielleicht gegen Sie verwenden kann? Weil der Teufel immer versucht, etwas zu seinem Vorteil gegen uns zu verwenden. In diesem Fall im ersten Jahrhundert war es ein Festhalten an dem, was die Bibel zuvor gesagt hatte über die Beschneidung und nicht zu erkennen, dass Gott ein anderes Bild gezeichnet hatte. Gut, das fünfte und letzte Hindernis, das ich beschreiben möchte, Hindernis Nummer 5. Und übrigens, wir als Prediger haben uns manchmal den Spaß gemacht, Punkte aufzuzählen, Und ein Prediger sagte, nun, ich habe 7 Punkte. Ein anderer sagte, oh, ich habe 8 Punkte. Und ich habe 9. Oh, ich habe nur 4. Ich glaube, ich habe jetzt 5 Punkte gesagt. Und dies ist der 5. Punkt. Das 5. Hindernis ist zu vergessen, dass wir bloß Ameisen sind. Auf der Mona Lisa herumzukrabbeln und zu vergessen, dass wir nur Ameisen sind. Die versuchen, ein großes Gesamtbild zu erkennen, während wir doch nur Ameisen sind. Und ich möchte das natürlich nicht fehlinterpretieren. Der gesamte Zweck von Gottes Plan ist, uns zu machen, wie er selbst ist. Und ich versuche nicht zu sagen, dass wir nicht wichtig sind. Ich sage nicht, dass wir nicht von Bedeutung sind. Der gesamte Zweck des Menschen, der Zweck der Schöpfung, ist es, die Familie Gottes aufzubauen. Aber was ich ausdrücken möchte, ist unsere Fähigkeit, die Dinge zu verarbeiten. Wir versuchen, dieses riesige Gesamtbild zu erfassen, und doch sind wir nur Ameisen. Und wir sollten auch daraus eine Lehre ziehen können. Unsere Vorstellung dieser Predigt basiert darauf, dass wir so etwas sind wie Disney-Film-Ameisen. Ameisen, die denken und reden können und die sagen können, oh, dieser Quadratzentimeter ist der wichtigste, oh, und was für schöne Farben es da drüben gibt. Und ich finde das auch irritierend, was Disney-Filme betrifft, denn echte Tiere reden nicht wirklich. Und wenn wir uns vorstellen, buchstäblich nur Ameisen zu sein, die auf diesem Bild herumkrabbeln, wie viel kann eine Ameise wirklich grundsätzlich erfassen von diesem riesigen Gesamtbild? Letztendlich ist Gottes großes Gesamtbild so reichhaltig und so voller Bedeutung, dass wir all unsere Lebenszeit dafür verwenden könnten, es in uns aufzunehmen. Schlagen wir auf Jesaja Kapitel 55. Und das erinnert mich an etwas, was Herr Armstrong in seinem Buch Das unglaubliche Potenzial des Menschen sagte. Er sprach von dem Evangelium, dem wahren Evangelium, und beschreibt es in diesem Buch genauso, wie wir es heute tun. Und er sagte, wenn es wirklich vollständig verstanden wird, ist das Evangelium eines der größten und bedeutendsten Konzepte, das den Menschen je in den Sinn gekommen ist. Und ich habe viele Menschen gesehen, die versucht haben, das Evangelium zu limitieren, in einer unbiblischen Weise, und sie behaupten damit, Herrn Armstrong zu unterstützen. Und ich würde sie fragen, haben sie überhaupt das unglaubliche Potenzial des Menschen gelesen? Haben sie das 1. Kapitel gelesen? Ich glaube nicht, dass sie verstehen, wovon sie reden. Jesaja 55, das ist eine einfache Aussage und ich hoffe, dass wir sie richtig erfassen können. Jesaja 55, wir beginnen ab Vers 8. Jesaja 55 und Vers 8. Gott sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott hat einen unglaublichen Verstand, unübertroffen von irgendetwas, was wir überhaupt uns nur vorstellen können. Er ist wunderbar und erstaunlich, und ich sagte, ich habe 2 Lieblingsschriftstellen. Tatsächlich habe ich viele Lieblingsschriftstellen, aber 2 habe ich in dieser Predigt benutzt, und dies ist die 2. die ich benutzen möchte. Hiob 26. Nachdem Hiob von der Macht Gottes geredet hatte, von den erstaunlichen Dingen, die er zeigt in seiner Schöpfung, und was es bedeutet, unter der kosmischen Autorität zu stehen, dem Schöpfer aller Dinge, und wenn wir darüber nachdenken, welche Herrlichkeit wir in der Schöpfung sehen können, welche Majestät, die Sonne am Himmel, wer hat sie erschaffen? Er hat sie erschaffen. Die Gesetze der Physik, er schrieb sie. Die Macht, die in einem Atom gebündelt ist, die für friedliche Zwecke freigesetzt werden kann oder ganze Städte verwüsten kann, er hat diese Macht in den Atomen gebündelt. Jeder Kubikmillimeter dieses Universums ist von ihm erschaffen worden, von seiner Macht, von seiner Autorität, von seinem Verstand. Und wenn wir diesen Kosmos betrachten, können wir uns fühlen wie Ameisen. Wie es auch König David ergangen ist, als er sagte, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Sieh nur, wie groß du bist. All die Wunder, die wir um uns sehen können und die geschehen sind, was berichtet wurde in der Bibel, brachten Hiob zu der Aussage in Hiob 26 und Vers 14. Das heißt, Hiob 26, Vers 14, siehe, das sind nur die Enden seiner Wege, und nur ein leises Wörtlein davon haben wir vernommen. Wer will aber den Donner seiner Macht verstehen? Es ist demütigend, über alles hinaus, was wir uns vorstellen können, sich über die großartige Herrlichkeit Gottes Gedanken zu machen. Was wir erleben, sind nur kleine Ecken von dem, was Gott an Herrlichem erschaffen hat und wie groß er ist. Und er will, dass wir so viel wie möglich von dem großen Gesamtbild begreifen, wie wir können, und so sollte uns das eine Herausforderung sein, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Im Wesentlichen sind wir nur Ameisen, die auf der Mona Lisa herumkrabbeln. Und wenn wir glauben, dass es keine Herausforderung ist, wenn wir es auf die leichte Schulter nehmen, wo wir im Wesentlichen doch nur Ameisen sind, die auf der Mona Lisa herumkrabbeln, das wäre wirklich töricht. Lassen Sie mich etwas erwähnen, das mir geholfen hat, mir das vorzustellen, in Bezug auf die Größe Gottes und seinen Verstand, den nicht nur Gott hat, sondern auch Jesus Christus. Stellen Sie sich vor, wie gerade jetzt in diesem Moment wir alle zusammen auf unseren Knien beten würden, in Einigkeit. Nicht nur, dass einer vorne betet, sondern jeder Einzelne betet sein Gebet auf den Knien und nicht irgendein vorgefertigtes Gebet, das wir rezitieren, wie zum Beispiel das Vaterunser, sondern stellen wir uns vor, wir alle gemeinsam beten gleichzeitig, schütten Gott unser Herz aus im Gebet und bringen unsere Bedenken, unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse und was uns am wichtigsten ist, vor ihn. Alles, was wir fürchten, alles, was wir lieben. Und wir tun das alle gemeinsam zur gleichen Zeit. Lassen Sie mich einen Schritt weitergehen. Stellen Sie sich vor, im Millennium, wenn die gesamte Welt gleichzeitig auf den Knien ist, jeder einzelne Mensch, möglicherweise Milliarden von Menschen, die alle gleichzeitig Gott anflehen, ihm ihr Herz ausschütten und intensiv zu dem Gott beten, der sie erschaffen hat. Glauben wir irgendwie, dass dann die Leitungen zu Gott zusammenbrechen würden, so wie ein Hackerangriff im Internet, und Gott sagen würde, ich kann es nicht mehr ertragen, das ist zu viel für mich? Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Unser Schöpfer würde jedes einzelne Gebet erhören. So, als wären Sie die einzige Person mit ihm in einem Raum. Und noch mehr, so als würde er direkt Ihnen gegenüber sitzen und an jedem Wort Ihrer Lippen hängen. Und offen gesagt sogar Dinge verstehen, die Sie noch nicht einmal in Worte fassen können, während Sie reden. Das erste Mal, als mir das bewusst wurde, habe ich wirklich erkannt, wie groß Gott ist. Und noch mehr, das große Gesamtbild, das das Hauptbüro versucht mir beizubringen, ist, dass Gott versucht, mich von der Position, wo ich jetzt gerade bin, aufzurichten, aufzuheben und mich zu etwas machen will, wie er selbst. Er bereitet mich darauf vor, uns zu ihm herüberzubringen, sodass ich ein Wesen werden kann, das die Dinge so erleben kann, wie er es tut. Und es gibt etwas in unseren Broschüren, was ich Ihnen vorlesen möchte. Es ist aus der Broschüre Die Bestimmung Ihres Lebens. Und ich finde es schade, dass nicht besonders viele diese Broschüre bestellen, wenn wir sie anbieten, weil Dr. Meredith es hier so gut ausdrückt, wo er über unsere Zukunft schreibt, wir sollen Söhne der Auferstehung werden. Und als Söhne der Auferstehung werden die Heiligen auf der gleichen Existenzebene sein, genauso wie ihre Söhne und Töchter auf der gleichen menschlichen Ebene sind wie sie. Das ist phänomenal. Verstehen wir das? So groß wie Gott ist, versucht er, uns zu einem Teil derselben Existenzebene zu machen. Und wir müssen verstehen, während wir eine Ameise sind, die auf der Mona Lisa herumkrabbelt, das ist eine riesige Mona Lisa. Und wir sind kleine Ameisen. Und das sollte uns natürlich nicht entmutigen und aufgeben lassen. Oh, das brauche ich gar nicht erst versuchen, das ist zu groß für mich. Ich werde niemals etwas so Großartiges verstehen können. Nun, zum einen, lassen Sie mich sagen, wenn Sie nur eine Handvoll davon verstehen, von dieser Vision, was wird das in Ihrem Leben bewirken? Johannes sagt in 1. Johannes Kapitel 3, das wird bewirken, dass wir uns selbst reinigen. Dann konzentriert man sich auf die richtigen Dinge. Aber noch mehr als das sollte es uns dazu bringen, wenn wir erkennen, dass es eine Vision ist, die größer ist als unsere eigene, dass wir Gott um Hilfe bitten. Wir bitten Gott, uns zu helfen, dieses zu sehen. Bitten wir Gott, uns zu helfen, diese Vision zu einem Teil unseres Denkens und unseres Handelns zu machen, wie nur er es kann, und zwar täglich zunehmend. Und das ist ein Hindernis. Manche Leute denken, ich bin so klug, ich hab's kapiert. Mein Verstand ist so groß, ich sehe das große Gesamtbild, was Gott hier tut. Nun, ich hoffe, dass wir nicht wirklich diese Gedanken haben, aber unser Herz versucht uns das manchmal einzureden. Jeremia 17, Vers 9 sagt, unser Herz ist ein trotziges und arglistiges Ding, über alle Maßen. Es wird versuchen, uns einzureden, jetzt hast du's kapiert. Du verstehst das gesamte Bild. Ein Weg, wie ich erkennen kann, dass ich noch nicht alles erkenne, ist, dass Gott Prediger dazu bewegt, mich erkennen zu lassen, dass ich es noch besser sehen muss. Und Gott verschwendet keine Worte. Und so möchte ich als letztes das Hindernis beschreiben, Hindernis Nummer 5, dass wir vergessen, dass wir nur Ameisen sind. Und was ich Sie ermutigen möchte, untereinander zu tun, ist allgemeiner gehalten, sprechen Sie einfach miteinander darüber. Fragen Sie sich selbst, wann ist das letzte Mal, dass ich mir Zeit genommen habe, wörtlich Gott in meinen Gebeten zu bitten, Vater, bitte zeige mir das große Gesamtbild. So viel, wie du glaubst, dass ich verarbeiten kann. So viel du glaubst, dass ich ertragen kann. Bitte zeige mir das große Gesamtbild. Dein großes Gesamtbild. Denn ich weiß, was du sagst, werde ich tun. Es wird eine Motivation für mich sein. Es gibt also viele Hindernisse dabei, das große Gesamtbild zu sehen. Wir haben ein paar davon gesehen. Und ich hoffe, wir prüfen uns alle selbst, welche Herausforderungen wir selbst dabei haben. Denn es kommen herausfordernde Zeiten auf uns zu. Wiederum, ich habe viele Leute abweichen sehen. Und es scheint, dass bei vielen von ihnen der Fall ist, dass sie eine Krise damit haben, das große Gesamtbild zu erkennen. Es gibt ein größeres Gesamtbild, das wir sehen können, aber aus welchen Gründen auch immer sehen sie es nicht mehr. Aber wenn das jetzt schon der Fall ist, dann stellen Sie sich nur vor, wie es ist in künftigen Zeiten. Stellen Sie sich vor, was bald auf uns zukommt und wie diese Zeiten uns herausfordern, das große Gesamtbild im Auge zu behalten. Überwinden wir also diese Hindernisse und verlieren wir nie aus den Augen, welche Schönheit dieses herrliche Bild beinhaltet, das Jesus Christus uns gegeben hat.